Vielen Dank für die Einführung. Vorstellen muss ich mich ja nicht mehr. Ich glaube, mein Name ist jetzt oft genug gefallen. Ich habe 15 Jahre in Schloss Krahheim mitgelebt und mitgearbeitet und bin letztes Jahr nach meiner Weltreise. Im Oktober habe ich angefangen, beim Philippusdienst zu arbeiten und wurde dann eben, wie vorher auch schon mal, gefragt, ob ich vorbeikommen kann, was erzählen kann. Ich habe gesagt, ja, ich kann vom Philippusdienst ein bisschen was erzählen, was wir machen. Wir sind ein sehr kleiner Verein in Deutschland. Wir haben 4 Mitarbeiter, die alle nicht Vollzeit beschäftigt sind. Ich bin einer davon. Und unsere Vision ist es, oder wir setzen uns für Versöhnung und Zusammenarbeit zwischen jesusgläubigen Juden und arabischen Christen in Israel und den Palästinensergebieten ein. Deswegen Versöhnung aus Leidenschaft. Und ich habe gedacht, ich erzähle ein bisschen, wer mehr über uns erfahren will, da kann den QR-Code scannen und kommt dann auf unsere Homepage. Ich erzähle ein bisschen was von uns und von dem, was wir tun. Jedes Mal, wenn ich... ich dachte gerade, es schneit draußen, aber das geht ja nicht bei den Temperaturen. ich erzähle ein bisschen von dem, was wir tun. Jedes Mal, wenn ich Vorträge halte oder wenn Leute hören, was ich mache, dann sagen sie, oh, das ist aber spannend. Ja, und spannend ist es zu jeder Zeit und jetzt ganz besonders. Ich sage vielleicht noch dazu, wir sind als Philippusdienst nicht politisch aktiv. Also unser Fokus, unsere Vision ist für den Leib Christi im Land, in der Region. Und das wollen wir stärken, weil wir glauben, wenn der Leib Christi zum Vorschein kommt, wenn er Licht sein kann für die Welt, für die Region, besonders dort, dann bringt es auch Heil für den Rest. Philippus. Achso, jetzt dürft ihr weiterklicken. Noch weiter, das hatten wir. Genau, Philippusdienst. Der Name Philippus bezieht sich auf den Jünger Philippus. Das war einer der ersten Jünger, der den anderen von Jesus erzählt hat. Der gesagt hat, hey, wir haben den gefunden, von dem die Propheten, von dem Mose geredet hat. Wir haben den Messias gefunden. So ist der Philippusdienst damals entstanden. Eigentlich ein deutsch-jüdischer Versöhnungsdienst, auch aufgrund unserer Geschichte in Deutschland, und hat sich dann aber ziemlich schnell gewandelt hin zu dem, hey, wir können nicht nur die messianischen Juden, die jesusgläubigen Juden im Land sehen, sondern wenn wir sagen, wir wollen den Leib Christi sehen, dann brauchen wir auch die arabischen Christen, die seit vielen, vielen Jahrhunderten dort sind und den christlichen Glauben hochhalten. Ist etwas, das vielleicht, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, manchmal ein bisschen hinten runterfällt, dass man denkt, bei dem Wort Araber, denken wir sofort an Muslime. Wer von euch ist verführt, dahin zu denken? Ich habe das am Anfang viel gedacht. Aber es gibt viele Christen in Israel, in den Palästinensergebieten, die seit vielen, vielen Jahrhunderten dort leben. 2x im Jahr reise ich in das Land oder in die Region. Und wir sagen immer, unsere innere Haltung, wenn wir da sind, ist, dass wir hören, dass wir wahrnehmen und dass wir helfen. Ich bin nicht der, der hinkommt und sagt, so müsst ihr es aber machen und so ist es richtig. Und natürlich gleichzeitig diese Spannung auszuhalten, zwischen verschiedenen Meinungen zu stehen. Und ich nutze manche Chance, wo ich dann denke, siehst doch auch mal von der Seite. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Privileg, was ich habe, dann als einer von außen da reinzukommen. Aber ich, das ist unsere Haltung innerlich, hören, wahrnehmen, helfen. Ich habe überlegt heute, wer auf dem Laufenden bleiben will, das noch ganz kurz als kleiner Werbeblock. Wir haben alle 6 Wochen einen Newsletter per E-Mail, den wir verschicken, und 2x im Jahr einen Rundbrief. Der letzte ist jetzt diese Woche rausgekommen, den habe ich leider noch nicht, aber sonst auch auf Instagram und Facebook kann man auf dem Laufenden bleiben. So viel dazu. Das hatten wir, glaube ich, schon. Wir wollen den Leib Christi stärken. Das tun wir vor allem, das habe ich noch nicht gesagt, indem wir Projekte im Land unterstützen. Also kleine Gemeinden, ganz bewusst auch kleine Gemeinden, dort wo wir sehen, da ist Aufbruch, da gründet sich was Neues. oder auch verschiedene evangelistische Projekte. Wir haben eine Organisation, eine arabische, mit der wir zusammenarbeiten, die oft an Ostern und an Weihnachten zum Beispiel Evangelisationseinsätze in Schulen machen. Und dann kommt der Weihnachtsmann und erzählt die Weihnachtsgeschichte und am Ende kommt es dann auf Jesus zum Beispiel. Das ist das, was wir tun, sehr bewusst auch kleine Gemeinden, da wo wir merken, da fängt was an. Ganz kurze Anekdote dazu, die neben der russischsprachigen Gemeinden sind die äthiopischen Gemeinden die am schnellsten wachsenden innerhalb der messianischen Bewegung, also äthiopische Juden, die aus Äthiopien kommen und auch so aussehen und in sehr, ich sag mal, ursprünglicher Tradition ihren jüdischen Glauben in Äthiopien gelebt haben und dann nach Israel gekommen sind und auf einmal verwundert sind, ach, Juden sind weiß, weil für sie ist das tief Jüdische, sie sind jüdisch. Und dann kommen sie nach Israel und denken, die sind hier alle weiß. Und sie sind in der israelischen Gesellschaft ganz schlecht angesehen. Also Rassismus ist da auch ein Thema. Und ich finde es toll zu sehen, dass Gott gerade dort, bei dem, was am geringsten angesehen ist, so einen starken Aufbruch schenkt. Und es sind nicht nur äthiopische Juden dann eben auch, sondern alle, die davon berührt werden im Außenrum. Und das ist ganz toll zu sehen. Heute habe ich gedacht, ich bin zweimal im Jahr in Israel und gucke mir eben die Projekte an und besuche unsere Partner. Können wir mal sehen. Ich glaube, damit wollte ich anfangen. Wer von euch war schon mal in Israel? Okay, also noch nicht viele. Deswegen dachte ich, wir machen ein ganz kurzes Blitzlicht darauf, wer lebt eigentlich in Israel und in den Palästinensergebieten. Ungefähr 10 Millionen Einwohner und der Großteil davon, jetzt können wir gucken, nicht der Großteil, ein Teil davon, 2,4 Millionen Einwohner in Israel sind orthodoxe oder ultraorthodoxe Juden. Diese Bilder habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also das sind die haben solche Hüte oder dann auch solche riesigen Fellhüte und diese schönen Löckchen an der Seite. Also die ultraorthodoxen. Dann haben wir ungefähr 3 Millionen traditionelle Juden. Das sind also welche, die sich zum einen auch als Juden identifizieren und auch die Feiertage ernst nehmen, also den jüdischen Glauben schon ernst nehmen, aber nicht so stark nach dem Gesetz leben, wie das die Orthodoxen tun. Also ich sag mal, wie in Deutschland vor 50 Jahren, dass man das schon gelebt hat. Dann haben wir auch 3,3 Millionen sogenannte säkulare Juden, die zwar Juden sind und auch sich als Israeli identifizieren, aber sonst mit dem Glauben nichts am Hut haben und so, ich sag mal, im weitestgehenden Sinne wie heute viele Weihnachten feiern, also so wie wir in Deutschland Weihnachten feiern, ganz viele, ohne dass sie einen Bezug dazu haben, gibt es auch viele säkulare Juden, die dann eben an Pessach frei haben und das ist ein Familienfest, aber keinen Glaubensbezug dazu haben. Unter diesen Ganzen gibt es die messianische Bewegung, also Juden, die Jesus als ihren Messias sehen, so wie wir, unsere Geschwister im Land. Und es sind nur 30.000. Vor ungefähr 10 Jahren hätte ich da oben stehen gehabt 20.000. Also die Bewegung wächst. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele messianische Juden auch nach Israel einreisen, aber auch innerhalb vom Land ist eine Offenheit dafür da. Also das sieht wenig aus, 30.000, aber innerhalb von 10 Jahren sind sie ziemlich gut gewachsen. Dann haben wir 1,9 Millionen muslimische Araber im Land leben und weiter ungefähr 190.000 christliche Araber, also 10% der Araber im Land in Israel sind von den Arabern sind christliche Araber und die teilen sich nochmal auf in ungefähr 120.000, da haben wir ein Video von einer Prozession von griechisch-orthodoxen, 120.000, die der römisch-katholischen Kirche sich zuordnen, 60.000 der griechisch-orthodoxen Kirche und dann 10.000 protestantische oder freikirchlich-evangelikale Baptisten, das, was da so drunter fällt. Also das mal ein Beispiel von einer traditionellen Osterprozession. Und dann, wenn wir weiter gucken, das ist, kannst du auch nochmal klicken, das ist dann ein arabischer Gottesdienst. So ein bisschen lauter machen, geht das? Hau ruhig raus, das ist ein arabischer Gottesdienst da. Der übrigens, der in der Mitte, nur euch mal zur Info, ist der Pastor. Also die machen das da noch, da singt der Pastor selber noch mit. Das ist auch ein Ostergottesdienst im letzten Jahr gewesen. Ist in der Altstadt von Jerusalem. Okay, danke. Damit wir mal sehen, wer da so lebt, weiter. Und dann haben wir auch Gemeinden, freie Gemeinden, die gemischt sind. Also da sind sowohl Juden als auch Araber in einer Gemeinde zusammen, die dort ihren Glauben miteinander leben und auch in den verschiedenen Traditionen, die da zusammenkommen. Also die feiern dann Pessach und Ostern. Also ich meine, es ist ja selbiges und selbiger Ursprung. Aber damit ihr das mal sehen könnt, man kann das schlecht sehen, aber oben an der Beamer-Leinwand seht ihr, das ist ein Lobpreislied in 4 verschiedenen Sprachen. Da haben wir nämlich Hebräisch, Arabisch, Englisch und dann ist das Lied nochmal auf der linken Seite so angezeigt, wie wir Arabisch oder Hebräisch lesen würden, damit wir es mitsingen können. Also international und gut gemischt. Soweit, 300.000 Beduinen, die noch mit im Land leben, also das sind die, die quasi, wir würden auch Nomaden sagen, die umgezogen sind und auch keinen festen Wohnsitz haben. Und wenn man in Israel ist, dann fährt man vielleicht an manchen Stellen durch Wüstengebiete und dann sieht man solche Wellblechhütten. Und das sind oft Beduinen, die sagen, wir wollen gar nicht Teil der Gesellschaft sein, wir wollen hier unser eigenes machen. Das ist ganz schwer, zum einen für den jüdischen Staat, dass er sagt, eigentlich sollen die sich integrieren in die Gesellschaft und auch was Thema Bildung angeht, weil die Kinder gehen nicht in Schulen. Und da gibt es unter anderem eine Organisation, die wir unterstützen, Christen, die sagen, hey, unser Herz liegt bei den Beduinen, die bewusst dahin gehen und Kontakt zu ihnen aufbauen und dann auch Bildung anbieten und auch das Evangelium bringen. Dann haben wir noch ungefähr 150.000 Drusen im Land leben. Ist also ganz platt gesagt eine Abspaltung aus dem islamischen Glauben, die aber sehr ihre eigene Identität pflegen und haben. Ich habe dir vielleicht mitgekriegt, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gab es da mal in Syrien, sind die auf die losgegangen und dann hat Israel da eingegriffen, weil auch viele Drusen im Norden von Israel leben. So bunt gemischt ist die israelische Gesellschaft. So, dann haben wir die palästinensischen Gebiete, 5,7 Millionen Einwohner in hier Judäa, Samaria, wenn wir biblisch sprechen oder geografisch, das sind die Regionen Judäa und Samaria, das ist die Westbank, also das Westjordanland, westlich vom Jordan und kennen wir auch alle, den Gazastreifen auf der westlichen Seite dort. Von diesen Einwohnern sind 5,1 Millionen Muslime, ungefähr 40.000 nur sind Christen, also Araber alles, und 500.000 Juden, die dort leben. Und dann kommen die überraschenden Blicke, hä, wieso leben da Juden? Das sind die Siedlungsgebiete tatsächlich. Also Siedler, die innerhalb des Westjordanlandes leben, auch das begegnet uns in den Nachrichten ja immer wieder gerade, die sehr auch aggressiv vorgehen. Ich glaube, das war es jetzt mal zu dem, wer lebt eigentlich alles da. Dann schauen wir uns mal die nächste Folie an. Genau. Zwischen Schmerz und Hoffnung. Ich war vor einem halben Jahr in Israel. Ich wollte jetzt eigentlich wieder im April fliegen, aber dann sind meine Flüge abgesagt worden. Und ich wollte euch einen kleinen Einblick geben. Ich habe es überschrieben mit zwischen Schmerz und Hoffnung, um zu zeigen, was so die letzten 2,5, 3 Jahre diese Gesellschaften bewegt hat und wie sie damit umgehen. Und vor allem, was uns wichtig ist als Philippusdienst, das Leben der Nachfolger Jesu anzuschauen, mitzubekommen. Wie geht's denen eigentlich im Land? Was beschäftigt sie? Ich werde es ein bisschen so machen. Manches ist so ein bisschen Reisebericht und ich erzähle. Zwischendurch werde ich einige Passagen lesen, weil ich das direkt nach meiner Reise aufgeschrieben habe. Und dann ist es noch am frischesten. Deswegen werdet ihr dann mitbekommen. Ich sage dann was dazu. Das, was ich am häufigsten höre, wenn ich diesen Vortrag mache oder wenn ich mit Menschen über das Thema Israel rede, was ich relativ ungern tue, weil jeder hat sofort seine politische Meinung, die er auch dem anderen sofort immer sagen muss. Nun ist das blöd, wenn wir als Philippusdienst, als Israel-Palästinenser-Werk, ist das mein Daily Bread, also das ist mein Thema. Aber das, was ich oft höre, ist entweder die armen Menschen in Gaza oder ich höre, ja, aber was am 7. Oktober passiert ist, war schrecklich. Was sagt man da? Beides. Es ist beides. Und beides hat sowohl auf der einen als auf der anderen Seite tief etwas mit dem kollektiven Gefühl beider Volksgruppen gemacht. Und tut es immer noch. Hat immer noch Auswirkungen. Wenn ich nach Israel reise, dann besuche ich natürlich unsere Projekte und schaue die an, ob die mit dem Geld, was wir da hinschicken, wir sind ein Spendenwerk, ob die da auch koscher mit umgehen, ja, ob die das auch gut anwenden, das Geld. Und ich besuche auch unsere langjährigen Freunde und Partner. Das ist so unser israelischer Beirat, so nennen wir ihn. Ihr könnt unschwer erkennen, ganz links bin ich. Und dann haben wir einen christlichen Araber, der in Israel lebt. Daneben ist mein Kollege hier aus Deutschland. Dann haben wir einen christlichen Araber, der im Westjordanland lebt. Dann haben wir einen messianischen Juden, der Pastor einer Gemeinde ist in Israel. Und ganz rechts einen Holländer, der in Israel lebt, seit er 13 ist. Also gut gemischtes Board, die uns auch ein bisschen helfen, unsere Projekte auszusuchen und zu gucken, was ist gut, was wäre unterstützenswert. Und dann besuche ich immer wieder auch mal Freunde von Projekten, die wir hier in Deutschland haben. Da erzähle ich vielleicht am Ende ganz kurz noch was dazu. Soweit, zwischen Schmerz und Hoffnung. Und jetzt, wenn wir uns diese Karte mal anschauen, es gibt immer auch bestimmte Orte, um was von der kollektiven Erfahrung mitzubekommen, zu spüren. Ist sicherlich nur ein Blitzlicht und nur aus meiner Perspektive heraus, aber wenn wir uns die Frage stellen, wie geht es den gläubigen Geschwistern im Land und zu den Palästinensergebieten gehört ja nicht nur Gaza, auch wenn es jetzt viel in den Medien war, sondern eben auch viel größer noch das Westjordanland. Und eine Stadt in diesem Westjordanland, nehmen wir mal diesen Ausschnitt, ja, du musst jetzt viel klicken, das ist eine sehr interaktive Karte, ist unter Jerusalem liegend, hier seht ihr Jerusalem, und darunter liegt Bethlehem, genau. Ist uns vielleicht eher aus der Weihnachtsgeschichte bekannt, ist ja jetzt in einem halben Jahr geht's wieder los, dann hören wir das häufiger und singen dann Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Liegt heute im palästinensischen Westjordanland, also in der Westbank und ist überwiegend muslimisch-arabisch geprägt. Also die Christen, die dort leben, sind eine sehr, sehr kleine Community und sind aber sehr aktiv und Licht für die Menschen außenrum. Und ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn ich da bin, wie sehr die ihren Glauben leben. Also es gibt ja viele, die einfach in dem christlich-traditionellen aufgewachsen sind und dann ist auch klar unter denen, ja, du bist Moslem, ich bin Christ, aber eigentlich spielt es keine Rolle. Ich rede aber von denen, die wirklich sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben und manche leiden da auch drunter, weil das nicht gerne gesehen wird in der Stadt. Die sind auch aktiv, die helfen auch sozial und die gehen mit raus, aber die kriegen auch viele Anfeindungen von ihren muslimischen Nachbarn. Also und dann geht es zum Beispiel auch durch Landkauf innerhalb der Stadt und dann musst du schnell sein, weil sonst gucken die muslimische Community, guckt dann, dass sie das Land kauft, damit es kein Christ kaufen kann und so weiter. Also solche Dinge ist bei denen jeden Tag da. Also die haben sich echt für ein Leben mit Jesus nicht nur entschieden, sondern sie leben das auch sehr. Ist jeden Tag neu und überzeugt. Und ein Freund, den ich da besucht habe, wir nennen den mal Naim. Naim ist ein guter, schöner christlicher Name. Und wir sind mit dem Auto durch die Straßen und Gassen der Stadt gefahren und wir sind an manchen Mauern vorbeigefahren, nächstes Bild, und an manchen Checkpoints. Das ist so ein bisschen das, einfach die Realität. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo ich sage, es ist schwer, nicht politisch zu sein, weil das so eng miteinander verwoben ist, weil es ihre Realität ausmacht. Also das ist eine Straße hier in Bethlehem und da sehen wir die Mauer quasi, die zwischen Bethlehem und Jerusalem liegt, die gebaut wurde. Und ich lasse das einfach mal so neutral da stehen. Wir sind durch die Straßen gefahren, wir sind arabisch essen gegangen. Also da gibt es nicht nur Shawarma und Döner, sondern wer mal wirklich arabisch essen geht, der weiß, wie reich diese Küche ist. Und Naim, ich habe ihm viele Fragen gestellt, als ich da gewesen bin. Und er hat von seinem Alltag erzählt. Sein Papa ist Leiter einer Kirchengemeinde in Bethlehem und die haben auch so eine kleine Farm im Jordantal, wo sie so eine Art Retreat Center, für dass die Leute mal rauskommen, Gemeindefreizeiten und sowas machen. So wie CVJM Altenstein, so ist das. Halt für die arabische Community dort. Bis zum 7. Oktober 2023 lebten die meisten Menschen in Bethlehem von ihrer Arbeit in Israel. Also die sind jeden Morgen, die hatten eine Arbeitserlaubnis, sind über die Grenze, haben in Israel, weil sie auch natürlich viel mehr dort verdienen konnten, rüber und am Abend wieder zurück. Haben dort geregelte Berufe. Zum anderen lebt Bethlehem vom Tourismus. Gerade zur Weihnachtszeit pilgern sonst Menschen von überall aus der Welt in die Stadt und beide Einkommensquellen brachen am 7. Oktober auf einmal weg. Von jetzt auf gleich, weil Israel die Grenzen dann geschlossen hat. Nachvollziehbar, aber natürlich auf einmal Krise auch im Westjordanland. Hohe Arbeitslosigkeit und das jetzt auch schon über viele Jahre immer wieder mal, Corona und all das. Ja, das ist das größte Problem, gerade die Arbeitslosigkeit. Das merkst du so nicht, wenn du da durchfährst, aber wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst. Und ich habe es dann gemerkt, weil ich in einem Hotel war, über 200 Zimmer und ich war der einzige Gast. Ja. Naim, der Freund, mit dem ich unterwegs bin, ist ein Hoffnungsträger. Und das bedeutet für ihn auch ganz praktisch, das sagt er, es geht nur, wenn wir gemeinsam einen Weg finden, auf Augenhöhe, im Miteinander, im Frieden, politisch, aber erst recht, wenn wir sagen, wir sind Geschwister in Jesus. Jetzt kann das nächste Bild kommen. Und es ist diese Aussage gibt es nicht immer und überall unter den Christen. Ja? Die sind schon auch politisch unterwegs. Von manchen seiner Freunde wird er dafür als Zionist bezeichnet, obwohl er sehr, sehr gerne Palästinenser ist. Aber sein Herz ist auf das Reich Gottes ausgerichtet. Und so erfahre ich dann auch während unserer kleinen Tour durch Bethlehem, dass er Wochen zuvor mit einigen jungen Leuten sehr tiefe Gespräche über den Glauben und ihre Gottesbeziehung hatte. Und dann folgte ein weiteres Treffen mit weiteren Fragen. Und diese jungen Leute brachten weitere junge Leute. Und inzwischen ist dieser Hauskreis von 5 auf fast 30 Personen angewachsen, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben in der Nachfolge Jesu. Und als er das erzählt hat, die Geschichte, merkte ich, boah, sowas erfüllt mein Herz. Sowas zu hören, dass in dieser Krise oder zu wissen, jede Münze, jede Medaille hat auch immer die andere Seite. Es sieht alles schlimm aus und ist auch in der Realität, Arbeitslosigkeit und so weiter, ist nicht nett und lustig, sondern wirklich ernst. Und gleichzeitig bringt es die Menschen an tiefe Lebensfragen. Und diese jungen Leute, wozu, was bedeutet eigentlich mein Glaube? Was glaube ich eigentlich? Und so weiter und so weiter. Und dann finde ich es gut, wenn er, so wie Naim, da ist und sagt, hey, ich lass uns drüber reden, lass uns ins Gespräch kommen. Und es hat so eine Anziehungskraft gehabt, dass sie inzwischen ein Hauskreis von 30 Personen sind. Und sie machen nichts anderes, als sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kann ich in der Nachfolge Jesu leben. Sehr ernst, aber mit viel Freude. Als ich am nächsten Tag die Stadt wieder verlasse, werde ich am Checkpoint von einem israelischen Soldaten gefragt, woher ich denn komme. Und ich sage, from Germany. Er heißt mich herzlich willkommen und fragt, wohin ich jetzt fahren will. Und als ich ihm antworte, ich will zur Gedenkstätte des Nova-Festivals, schaut er mich überrascht an. Oh, have a good time. Es scheint ihn zu irritieren, dass ich als Nicht-Israeli an diesen Ort reisen möchte, denn alle Israelis, denen ich vorher davon erzählt habe, haben mir gesagt, wie wichtig es sei, dahin zu gehen, aber dass sie selbst noch nicht da gewesen sind, aus Angst, es könnte sie emotional überfordern. Nova Festival. Ich habe es überschrieben mit, wenn sich Trauer mit Freude mischt. Wir schauen mal auf die Karte. Also da habt ihr Israel und dann dieser Ausschnitt und nochmal und nochmal, nochmal, genau. Also hier war Bethlehem und ich bin dann hier rausgefahren und hier runter. Hier seht ihr den Gazastreifen und wenige Kilometer von der Grenze entfernt, mitten in der Wüste, karges Land, paar Bäumchen, ist dieses Musikfestival gewesen, wo sich junge Leute, die meisten zwischen 18 und 24, getroffen haben. Und man kann sich das vorstellen wie auf so einem deutschen Festival mit Klo, Dixi-Klo-Reihe und Bar und Bühne und alles Mögliche. Das war eines der ersten Ziele vom Hamas-Anschlag am 7. Oktober. Und da haben innerhalb von wenigen Stunden hunderte Menschen ihr Leben verloren. Auch eine Realität. Als ich dort ankomme, ich muss jetzt ein bisschen gucken, also ich gehe nicht ganz in die Tiefe, aber ihr passt auf mit euren Kids, dass ihr das gut kommuniziert dann. Als ich dort ankomme, fällt mir auf, wie viele Menschen trotz eines normalen Arbeitstages da sind. Und neben mir bewegen sich erste kleine Touristengruppen, es sind Soldaten in einem Bus angereist, also aus Infodingern nicht zum Schutz. Und ich bewege mich auf dem Gelände zu den verschiedenen Stationen. Die Bühne, Getränkebar, der Müllcontainer, alles Tatorte. Die Geschehnisse vom 7. Oktober sind genau aufgelistet und mit sehr persönlichen Geschichten der Opfer verknüpft. Nächstes Bild. Ach so, da kommen wir gleich noch zu Sderot. Okay, jetzt klick mal und guck mal, ob die Bilder... Nee, tun sie nicht. Okay, dann wieder zurück. Da sollen eigentlich Videos sein, aber die spielen sich anscheinend nicht ab. Das ist okay. Die Bilder berühren mich und mehrmals auf diesem Rundgang laufen mir Tränen übers Gesicht. In der Mitte des Geländes ist von jedem Opfer ein Foto aufgerichtet. Ich gehe mal von links nach rechts. Das ist die Bar gewesen, wo so eine kleine Übersicht gewesen ist von dem Gelände von oben, wo man sehen kann, was alles passiert ist. Und dann eben in der Mitte, das ist zentral auf dem Gelände, ist von jedem Opfer so ein Bild aufgerichtet und soweit das Auge reicht, tatsächlich. Als ich in die vielen jungen Gesichter schaue und dabei die spazierenden Menschen um mich herum wahrnehme, wird mir diese besondere Spannung im Leben der Israelis neu bewusst. Manche stehen an einem Foto, weinen, liegen sich in den Armen. Daneben läuft jemand vorbei mit lauter Stimme, freudig am Telefonieren. Ich empfinde es als unpassend, aber ich merke gleichzeitig, beides darf sein in dieser Gesellschaft. In die Freude mischt sich Trauer, in die Trauer mischt sich Freude. Das wirkt gegensätzlich, aber das ist für mich die so typisch israelische Art, mit dem Leben umzugehen. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal jüdische Lieder gehört oder wenn wir auch christliche Lieder haben mit jüdischem Ursprung, es sind fast immer Mollakkorde, die gespielt werden. Auch wenn das total glückliche Lieder sind, da sind immer Mollakkorde drin. Wenn wir groß und wunderbar singen, weiß ich, dass dann D-Moll-Akkord drin ist. Aber so ist es. Anscheinend hat etwas auch mit ihrer Identität zu tun. Auf dem Parkplatz oder auf dem Weg zum Parkplatz schaue ich auf die vielen frisch gepflanzten Bäume. Für jedes Opfer einer. Und während ich dort stehe, merke ich, dass in mir ein Gebet aufsteigt oder so ein Statement, dass ich denke, Jesus, meine Hoffnung lebt. Ich wurde vor einigen Wochen mal gefragt, einigen Monaten, was für mich Hoffnung bedeutet. Und dann habe ich gesagt, ja, also natürlich verbinde ich das mit einer Person, aber wenn ich es pauschal sagen müsste, würde ich sagen, Hoffnung bedeutet für mich, dass das Leben immer hervorbrechen wird. Das ist für mich, bei allem, wie es aussieht, das Leben am Ende wird immer hervorbrechen. Das ist für mich Hoffnung. So viel dazu. Zwei Gewichte auf zwei Seiten. Ich bin danach weitergefahren, 20 Minuten in die Stadt Sderot. Ihr habt es eben vielleicht schon auf der Karte gesehen. Sderot ist die Stadt, die am allernächsten an der Grenze zum Gazastreifen liegt. Ist eigentlich damals entstanden, 2005, als Israel gesagt hat, wir verlassen den Gazastreifen. Mussten ja viele umgesiedelt werden. Und dadurch hat sich diese Stadt hinter der Grenze gegründet. Und ist eine ganz besondere Stadt. Nur mal zu den Fakten. Wenn du auf der Straße unterwegs bist, musst du innerhalb von 15 Sekunden einen Bombenschutzraum erreichen können, weil das so lange dauert, bis eine Rakete aus dem Gazastreifen in der Stadt landet. Und in den letzten 15 Jahren sind ungefähr 10.000 Raketen von dort darüber gegangen. Und deswegen eine sehr besondere Stadt wird von den Einwohnern selbst manchmal als Stadt des Todes bezeichnet. Dort gibt es aber auch Licht. Ich habe dort einen Gemeindeleiter getroffen, nächstes Bild, Michael Behner, ursprünglich aus der Ukraine, ein sehr demütiger Mann, sehr dankbar, und wir haben uns zum Abendessen verabredet und dann sind wir danach auf einen Aussichtspunkt gefahren in Sderot, wo du von der einen Seite schaust du auf die Stadt und wenn du auf die andere Seite schaust, jetzt das nächste, schaust du in den Gazastreifen. Also hier sieht man, unten ist noch eine Straße, dann sind es so ungefähr 500 Meter, inzwischen sind 2 Kilometer so eine Pufferlinie. Und da hinten ist Gaza Stadt. Ihr seht, nicht so viel Licht. Tatsächlich alles zerbombt. Was machen wir da, als wir da oben stehen? Und ich merke, in mir ist eine richtige Spannung gewesen, als ich da stand. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, lass uns beten. Und dann haben wir uns auf die eine Seite gestellt, ausgerichtet, und dann haben wir uns auf die andere Seite ausgestellt und wir haben gebetet. Dort, wo früher am Abend der Himmel von Lichtern der Stadt erhellt war, jetzt nichts, dunkle Fläche. Michael erzählte mir, dass sie ihre Gemeinde sehr bewusst City of Life genannt haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, viele Einwohner nennen das Stadt des Todes. Und sie haben gesagt, nein, wir haben eine Message zu geben in dieser Stadt und wir wollen, dass unsere Gemeinde Stadt des Lebens bedeutet. Oder heißt City of Life. Wir wollen, dass von hier aus Leben ausgeht für die Menschen in unserer Stadt, aber auch im Gazastreifen. Und als wir dort stehen und anfangen zu beten, sagen wir, beten wir, dass die Menschen auf beiden Seiten Jesus, den Messias, erkennen mögen. Wir beten, dass der Geist Gottes Herzen berühren und tiefgreifend verändern möge. Wir beten, dass Gott den Menschen auf beiden Seiten in ihrem Zerbruch, in ihrer Trauer und in ihrer Wut begegnen möge, sodass man eines Tages nicht nur von der Stadt des Lebens reden würde. Ah, erzähle ich gleich was dazu. Machen wir das nächste. Sondern von der Region des Lebens. Warum? Weil Jesus meine Hoffnung lebt. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist immer viel mit viel Spannung verbunden innerlich. Und wir müssen auch unsere, wenn wir unterwegs sind, auch mit Reisen, die wir dort machen, immer wieder daran erinnern, Leute, verliert nicht den Fokus. Es ist so, schnell kommen wir auf die eine oder die andere Seite, die wir gezogen werden. Aber Jesus ruft uns dazu auf, darüber zu stehen bzw. tiefer zu gehen. Der Fokus liegt auf dem Reich Gottes. Das wollen wir bauen, das wollen wir miteinander leben. Das Bild übrigens, was da eben noch war, wenn du kurz zurückgehst. Ja, der Michael hat, die haben ihren Jugendraum, der gleichzeitig auch der Bombenschutzbunker ist, gestalten wollen von innen. Und dann hat er eine seiner Teenie-Mitarbeiterinnen gefragt, ob sie irgendwas zum Ausdruck bringen kann, um zu zeigen, dass ihre Vision für die Stadt und für den Gazastreifen ist und dass sie möchten, dass Herzen dort erreicht werden von Jesus. Und dann hat sie dieses 1+1 ergibt das Zweierherz da hingemalt. Das fand ich sehr berührend. Region des Lebens. Soweit mal ein kleiner Eindruck von dem, was ich erlebt habe auf meiner letzten Israel-Reise und wie das Gefühl gerade im Land ist auf beiden Seiten und dass es Menschen braucht, Jesus-Nachfolger braucht, die echt Licht sind für diese Region, weil sonst kann man ziemlich schnell auf beiden Seiten in einen Strudel geraten. So viel dazu. Ich sage noch ganz kurz, ich habe ja gesagt, wir sind ein Spendenwerk, kleiner Werbeblock. Also was machen wir mit Spenden? Jetzt kannst du so ein bisschen durchklicken. Wir unterstützen evangelistische Einsätze, das ist das mit den Schulen, was ich erzählt hatte, das war von Ostern im letzten Jahr. Und wir unterstützen auch Projekte, wo bewusst junge Erwachsene von jüdischer, messianisch-jüdischer Seite und arabisch-christlicher Seite sich treffen, denn, das kennen wir auch ganz gut, man ist ja doch schon immer so ein bisschen in seiner eigenen Bubble unterwegs, tun wir ja auch. Und da gibt es bewusst Projekte, die sagen, nein, wir wollen dieses Gefühl von wir sind ein Leib stärken und dann gibt es solche Reisen. Dann durch den Krieg haben wir Opferhilfe, wo wir Menschen sowohl in Israel, also sie haben ja viele Binnenflüchtlinge auch gehabt und immer noch unterstützen und die Gemeinden, die da versorgen, aber auch in der Westbank und auch im Gazastreifen versuchen wir entweder Hilfsgüter oder finanzielle Mittel rüberzubringen, um unsere vor allem christlichen Geschwister dort zu unterstützen. Dann haben wir eigene Projekte, die wir auch machen. Das ist zum einen eine Israel-Begegnungsreise. Wer da mehr Infos haben will, kann mich gerne ansprechen. Einmal im Jahr ist das. Dann haben wir zwei Jugendprojekte, einmal Yad Biyad Youth für 15- bis 19-Jährige. Ist immer mit einer Partnergemeinde zusammen in Deutschland, wo es um diesen, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, in Israel gibt es diesen Spruch, niemals vergeben, niemals vergessen. Aufgrund ihrer Geschichte, sie sind immer auf, und das sagen sie auch immer wieder. Und der Philippusdienst hat vor vielen Jahren dann mal gesagt, nee, wir haben eine andere Message. Wir sagen niemals vergessen, aber wir wollen vergeben, weil uns vergeben ist. Und das sind Juden und Deutsche, die zusammen eine Woche unterwegs sind, immer in einer anderen deutschen Gemeinde. Und sie besuchen auch eine Gedenkstätte, wo sie sagen, hier wollen wir eine Message geben der Versöhnung. Und dann gibt's, das machen wir jetzt nicht. Und dann gibt es noch Yad Biyad 2, das ist für junge Erwachsene, wo es um den Leib geht. Das sind Juden und Araber und Deutsche eine Woche zusammen und die gehen dann auch raus. Wir gehen dann raus in die Straßen und erzählen den Menschen von Jesus, weil wir glauben, dass Frieden möglich ist in ihm. Und jetzt gucken wir mal, ob das noch geht. Drück noch mal was. Ja, das wäre dann das Ende. So müsste man lauter machen. Kleiner Eindruck von dem. Dieses Jahr sind wir in Hamburg. Ich könnte euch da ganz tolle Stories noch erzählen. Das mache ich dann bei einem anderen Mal, was wir da erleben, wenn wir solche Outreaches machen. Und wie sehr Gott uns überrascht. So, jetzt haben wir hier mal ganz am Ende, seht ihr, Deutsch, Arabisch und Messianisch-Jüdisch, die da zusammenstehen. So viel dazu. Ich würde gerne am Ende noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir vergeben können, weil uns vergeben ist. Ich danke dir, dass du uns dazu rufst, in guter Weise, dass wir uns versöhnen und dass wir Versöhnung bringen. Herr, und du bist das Zentrum, auf dich ist es hin. Und ob wir über Israel und Palästina oder Deutschland oder was auch immer über all diese Themen reden, ich danke dir, dass wir gehalten sind in deiner Gnade und ich bitte dich, dass du unser Herz weich machst und weit machst für das, was auf deinem Herzen liegt. Herr, und wir beten um Schutz für all die Menschen in der Region. Wir beten aber auch, dass in all dem du die Augen öffnest, dass sie den Messias erkennen. Und ich bete für unsere Geschwister im Land und auch in den Ländern außenrum, zum einen um deinen tiefen Frieden in dem, was sie erleben und zum anderen, dass sie in der ganzen Krise ihren Blick auf dich richten können und sehen können, du bist da und dass sie Licht sein können für die Menschen um sie herum. Jesus, wir segnen unsere Geschwister gerade dort in dieser Region, in dieser Zeit. Amen.